Und wenn sie sich innerhalb von 10 Sekunden dunkelgrün oder dunkelblau verfärbt, dann sind eben K.O.-Tropfen drinnen.
Jedes Jahr werden in Österreich rund 100 Fälle mit K.O.-Tropfen angezeigt. Die Dunkelziffer dürfte aber um ein Vielfaches höher sein. Johannes Franer gründet mit 20 Jahren gemeinsam mit einem Freund ein Startup, das Menschen vor K.O.-Tropfen schützen soll, obwohl ihnen fast jeder sagt, das wird nicht funktionieren.
Wir waren auf der Uni für anorganische Chemie zum Beispiel, um dort halt jemanden zu finden, der irgendwann mal eine Idee hat, wo wir anfangen können. Und da war nicht zu jung, sondern ist einfach so deppert.
Willkommen bei Einfach Machen, dem Gründungspodcast. Nightsafer haben eine Testkarte entwickelt, die Drinks auf K.O.-Tropfen testet. Entstanden aus einem Vorfall im Freundeskreis und dem Wunsch, mehr Sicherheit ins Nachtleben zu bringen.
Es muss immer wen geben, der was Neues macht, und es muss immer irgendwen geben, der etwas macht, was noch niemand vorher gemacht hat. Und daher gibt es gar keine andere Möglichkeit, um etwas Neues zu schaffen, außer nicht darauf zu hören, was andere nicht geschafft haben und selber einfach zu versuchen.
Und hier ist mein Gespräch mit Johannes. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute Johannes Franer beim Gründungspodcast begrüßen dürfen. Hallo Johannes, schön, dass du da bist.
Danke Christoph, dass ich da sein darf.
Johannes, du hast uns heute was mitgenommen. Es liegt gerade neben dir. Erzähl mal, was ist denn das genau? Ein sehr spannendes, ich sage jetzt mal, Kärtchen dazu.
Ja, es ist der Grund, warum ich hier bin, weil was ich gegründet habe mit meinen Partnern, ist eine Firma, die sich dafür einsetzt, dass das Thema K.O.-Tropfen einerseits präsent wird und andererseits es eine Möglichkeit gibt, da auch Prävention zu schaffen. Und wie du schon angeteasert hast, genau, das ist eine Testkarte für K.O.-Tropfen mit 6 Testfeldern drauf in dem Fall. Und wenn man sich im Club unsicher ist, ob was in seinem Drink ist, kann man schnell umrühren mit Strohhalm oder Finger, einen Tropfen auf die Testfläche geben, auf die gelbe Testfläche geben. Und wenn sie sich innerhalb von 10 Sekunden dunkelgrün oder dunkelblau verfärbt, dann sind eben K.O.-Tropfen drinnen.
Sehr, sehr spannend. Durch eine sehr, ja, eine Idee, die, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen helfen kann. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Hat es da einen Vorfall gegeben, wo du gesagt hast, jetzt beschäftigen wir uns damit? Wie ist das Ganze gewachsen?
Ja, definitiv. Das ist schon tatsächlich einige Zeit her. Und zwar, da war ich noch in der Schule. Da war ich noch in der Hack. Und gemeinsam mit meinem Partner Michael war ich eben in der Klasse und wir waren auf einem Startup-Hack. Das war ein Zweig, wo wir sehr, sehr früh gelernt haben oder darauf trainiert wurden, wie man eine Firma gründen kann, wie du eine Idee entwickelst, wie du ein Problem löst, wie du es dann umsetzt. Und in der vierten war es dann soweit, dass leider die beiden Schwestern von Michael, meinem Partner, mit K.O.-Tropfen vergiftet wurden. Und daraufhin haben wir dann, oder er hat dann gesagt, Johannes, das und das ist eben passiert. Lass uns schauen, ob wir nicht da was dagegen machen können. Lass uns nicht schauen, ob wir dieses Problem angreifen können und angehen können. Da habe ich gesagt, ja, super Idee, schauen wir sich das an. Und von da an haben wir eben dann tiefe Marktanalyse gemacht, geschaut, wie groß ist das Problem überhaupt. Und wir sind draufgekommen eigentlich dann erst, wie präsent das Thema ist, obwohl es eigentlich gar nicht präsent ist. Was meine ich damit? Es ist nicht offen, dass darüber gesprochen wird oder so viel darüber gesprochen wird, aber es kennt mittlerweile fast jeder jemanden, dem das schon passiert ist. Also das ist eine Sache, die wir dann angegangen sind. Und es hat sich dann aber so ergeben, halt, wir waren beide auf dem Hack, wirtschaftliche Ausbildung, und wir haben ein chemisches Produkt, was wir entwickeln wollten. Und sind an viele Grenzen gestoßen, wo uns auch die Leute gesagt haben, ihr könnt das nicht machen und das funktioniert doch nicht und so weiter. Bis wir dann schließlich vor, das waren jetzt mittlerweile 2,5 Jahre ungefähr, unseren jetzigen Partner und Chemiker Gregor Bachler kennengelernt haben. Und der hat sich dann der chemischen Seite angenommen und sukzessive einen Prototyp entwickelt, dann ein Massenprodukt entwickelt, also ein massenproduktionsfähiges Produkt. Und im April 2025 haben wir dann gestartet mit dem Launch.
Sehr, sehr spannende und beeindruckende Geschichte, muss ich sagen. Ein paar Fragen, die jetzt in meinen Kopf gekommen sind, wie du es so erzählt hast. Das eine Mal, von wo habt ihr dieses Selbstvertrauen genommen, wo man wirklich sagen kann, wir machen das jetzt, ich glaube, da gibt es eine Lösung dafür. Weil ich hätte wahrscheinlich so gedacht, na gut, es gibt genug Pharmakonzerne auf dieser Welt, da wird sich doch jemand schon mit sowas mal beschäftigt haben. Und wenn es es noch nicht gibt, dann funktioniert es vielleicht nicht. Ja? Mhm. Das wollte ich ja gleich mal widerlegen.
Ja, also ich muss gestehen, wir hatten halt, oder ich hatte halt mehrere Vorteile. Einerseits die Schule, wo wir waren, war extrem darauf aus, etwas Neues zu entwickeln und etwas Großartiges, Revolutionäres zu schaffen. Und ich wollte früher eigentlich immer Anwalt werden, wo es einen sehr, sehr geraden Weg gibt. Du bist gut in der Schule, dann bist du gut im Studium, dann machst du gut die Prüfung und dann bist du Anwalt. Und durch die Schulausbildung tatsächlich bin ich eher in die Schiene gekommen, das Interessante ist, etwas Neues aufzubauen und etwas selbst zu erschaffen. Und es muss immer wen geben, der was Neues macht, und es muss immer irgendwen geben, der etwas macht, was noch niemand vorher gemacht hat. Und daher gibt es gar keine andere Möglichkeit, um etwas Neues zu schaffen, außer nicht darauf zu hören, was andere nicht geschafft haben, und selber einfach zu versuchen.
Wie oft hast du oder ihr gehört, ihr seid zu jung, jetzt willst du Unternehmer werden in dem Alter?
Zu jung tatsächlich gar nie. Also das ist auch ein Punkt, wir haben sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Einerseits eben vom Schulumfeld, andererseits, wir waren halt auf sehr, sehr vielen Wettbewerben und haben dort halt auch gehört, die Idee ist super und so weiter. Wo es immer Widerstand gegeben hat, war von größeren Konzernen, war von Uniprofessoren, also wir waren auf der Uni für anorganische Chemie zum Beispiel, um dort halt jemanden zu finden, der irgendwann mal eine Idee hat, wo wir anfangen können. Und da war nicht zu jung, sondern ist einfach so deppert. So, also ich habe halt keine Erfahrung. Ich sage jetzt, kommt gerade aus dem Hack, was wollt ihr eigentlich? Daher, ja, aber zu jung, ich bin sicher, ganz sicher, dass es uns mega geholfen hat und immer noch hilft, dass wir eben jung angefangen haben, weil ich bin auch extrem dankbar, was den ganzen Support betrifft, den wir von vielen externen Leuten haben, die sich eben bei bestimmten Dingen auskennen, die das Unternehmertum betrifft, sei es E-Commerce-Seite, sei es Social Media, sei es Förderungen oder egal was, aber wir bekommen halt dankenswerterweise echt viel Unterstützung hier. Obwohl von den Förderungen nicht. Also wir hatten in unserer Anfangsphase hatten wir mittlerweile oder insgesamt, ich glaube 7 oder 8 Förderungen beantragt und überall ist gekommen, das geht nicht, das kann man nicht machen, keine Expertise und so weiter. Also ja.
Sich nicht davon aufhalten lassen sozusagen und das einfach durchgezogen, wenn man so möchte.
Ja.
Dieses junge Gründen, ich möchte noch ein bisschen bei diesem Thema bleiben, weil du doch einer meiner Gäste bist, die da sozusagen jetzt vom Alter her sehr, sehr jung sind. Was macht es für dich denn noch so besonders, auch so in einem jungen Team gründen? Oder was kannst du auch jungen Menschen jetzt in der Lebensphase vielleicht mitgeben, ja, was da helfen könnte?
Ich habe tatsächlich was Gutes. Und zwar, Unternehmertum birgt sehr, sehr viel Risiko. Aber du wirst niemals, je älter du wirst, weniger Risiko haben, etwas Neues zu gründen, weil du einfach im jungen Alter vergleichsweise viel weniger Verpflichtungen hast. Du hast keine Familie, um die du dich kümmern musst, hoffentlich. Du hast keine Kinder, um die du dich kümmern musst. Du hast die Möglichkeit, wenn es nicht funktioniert, dann immer noch was anderes zu machen und bist einfach jung genug, um Sachen auszuprobieren. Daher, wenn es die Möglichkeit gibt und wenn es einen interessiert, sollte man unbedingt neue Sachen ausprobieren. Und wenn es dann nicht funktioniert, probiert man was anderes und man macht einfach weiter und irgendwas wird dann sicherlich funktionieren.
So eine Lebenserfahrung, die im jungen Alter manchmal noch etwas fehlt, würdest du sagen, hast du das gespürt? Eben außer bei so Gesprächen, ihr seid zu jung und so.
Ganz ehrlich, ich glaube, das hilft mir sogar. Ich bin sicher, man könnte mich auch als in manchen Fällen etwas naiv bezeichnen, was alles möglich ist. Aber dadurch, dass ich eben... Für mich ist es realistisch, aber für andere ist es optimistisch, was alles möglich ist, weil ich noch nicht die Lebenserfahrung habe, um mir zu sagen, nein, das wird ganz sicher nicht funktionieren und zu 99% macht das keinen Sinn und so weiter, Also daher würde ich sagen, habe ich in der Hinsicht auch einen Vorteil. Natürlich habe ich in manchen Punkten natürlich auch einen Nachteil, weil mir Erfahrung fehlt. Wie mache ich dieses, wie mache ich jenes, wie gehe ich das am besten an? Aber ich lerne dabei und das wird alles sicherlich super funktionieren.
Was war für dich so das größte Learning? Hast du da eins, wo du dir denkst, das hätte ich mir nicht so vorgestellt?
Es gibt ganz viele. Wo ich in den letzten Monaten eben drauf gekommen bin, war, dass du, wenn du neue Mitarbeiter an Bord holst, nicht sagen kannst, so und so stelle ich mir das vor, mach's einmal und dich wieder deinen anderen Sachen widmen, sondern es ist wichtig, wenn man etwas aufbaut, zusammen in die richtige Richtung zu gehen und auch konstant dabei zu sein, um eben das ganze Projekt in die richtige Richtung führen zu können.
Ihr seid ja zu dritt jetzt im Gründungsteam. Mhm. Wie wichtig ist diese Konstellation auch für dich dann gewesen? Ihr habt eben diesen Chemiker dann auch dazugeholt. Wie ist da jetzt die Aufteilung? Passiert das dann oder muss man sich das ganz bewusst ausmachen, wer was tut? Ich nehme an, beim Chemiker ist es eh relativ klar, was er dann machen wird, aber...
Chemiker hat seinen eigenen Bereich, chemische Produktentwicklung, Validierung und so weiter. Also das ist sehr, 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 sehr differenziert vom Rest, was Sales, Marketing, alltägliche Aufgaben betrifft. Aber gestartet habe ich ja mit dem Michael, der relativ ähnliche Kompetenzen hat eben wie ich. Und da muss man sich dann natürlich ausmachen, wer macht jetzt was, wer macht wie viel und so weiter. Es war am Anfang ein bisschen schwierig, weil da hat man halt noch nicht so genau gewusst, wer ist es wofür zuständig. Aber es kristallisiert sich dann im Laufe der Zeit eben doch heraus, wer wo besser ist, wer welchen Bereich eher übernehmen kann. Und mittlerweile ist das bei uns ganz natürlich, ohne dass wir überhaupt nochmal drüber sprechen müssen, wer jetzt genau was macht. Und es läuft sehr, sehr gut. Und was du vorher angesprochen hast, wegen mehrere Leute im Team und dass man nicht alleine gründet. Also es ist nicht einfach mit mehreren Gründern, weil man eben andere Meinungen hat, wo etwas hin oder wo du dein Projekt oder dein Unternehmen hinführen willst und wer jetzt genau was macht. Aber du wirst oder wir sind halt auf unserer Reise immer wieder an Momente gestoßen, wo es jetzt kurz vorm Aus war oder wo irgendein besonders herber Rückschlag war. Und in diesem Moment versteht dich niemand besser als der Partner, mit dem du das Ganze machst. Und es hilft dir enorm, dann nicht den Kopf zu verlieren und einfach weiterzumachen. Selbst wenn du nur im dunklen Zimmer ruhig sitzt und einfach nur beieinander in Gedanken bist, aber es hilft dir, wieder am nächsten Morgen Mut zu fassen und wieder weiterzumachen. Also wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich jedem empfehlen, einen Partner mit ans Board zu holen eben.
Hätte es einen Grund oder einen Moment gegeben, wo du gesagt hättest, jetzt höre ich auf damit, das wird nichts? Die emotionalen Momente da?
Die waren definitiv da, aber ich kann mich nur an einen Moment erinnern, wo es wirklich knapp war. Und zwar, das war vor 2,5 Jahren oder 3 Jahren, da haben wir uns eben gerade damit beschäftigt, wie setzen wir das Produkt chemisch um. Und hatten da einen vietnamesischen Geschäftsmann kennengelernt, der uns eben gesagt hat, er kennt sich damit aus und in Vietnam hat er eine Fabrik und Firma und so weiter und der kann das machen, der entwickelt das und hat auch sehr in einem Fachjargon geredet, wo wir uns gedacht haben, okay, kenne ich mich gar nicht aus. Und dann habe ich halt im Internet nachher gegoogelt, das macht schon ungefähr Sinn, was der da sagt. Und haben halt immer weitergesprochen, was wir brauchen, wie das Ganze produziert werden soll. Und schließlich hat sich dann herausgestellt, dass es eigentlich nur ein Betrüger und Hochstapler war. Oder der hat sich dann auf einmal abgesetzt wieder. Gott sei Dank kurz bevor wir noch die erste Zahlung für den Prototypen geleistet haben. Also wir haben nichts verloren außer Zeit. Aber das war dann ein Moment, wo wir einfach wieder mit null dagestanden sind, was das Chemische betrifft und keinerlei Perspektiven hatten, weil wir hatten nur im Rückspiegel die 100 Unternehmen und Pharmakonzerne und Uniprofessoren, die uns gesagt haben, das geht eh nicht. Was versucht es überhaupt? Und dann machst du ein halbes Jahr was und freust dich schon, dass das jetzt was wird und dann ist es nicht. Also das war der einzige Moment, wo ich kurz davor war, eben muss sagen, ja, vielleicht wird es doch nichts.
War der Moment für dich dann, wenn ich dich jetzt so fragen darf, eher peinlich oder einfach ein Moment der Enttäuschung gut?
Ja.
Dass du da reingefallen bist und einfach, dass es nicht geht.
Ja, weil es gibt sehr wenige Dinge, die ich nicht schaffe. Und da war es aber dann, das ist eben ein Ziel gewesen, dieses Produkt auf den Markt zu bringen und vielen Leuten zu helfen. Und da war es eben kurz davor, dass ich dieses Ziel nicht erreichen konnte. Und ich bin nie traurig oder sonst irgendwas. Aber da war ich einfach wütend. So auf mich selber, auf den Vietnamesen natürlich, auf alles einfach, ne? Aber es hat ja dann, wie gesagt, oder wie man sieht, funktioniert. Wir haben weitergemacht und in der Phase hat es eben auch ganz besonders geholfen, einen Partner zu haben, um da eben weiterzumachen. Also, ja.
Kommen wir jetzt zur schönen Seite. Ich habe dich ja nach den emotional schwierigeren Momenten jetzt gerade gefragt. Was waren denn für dich die emotional schönsten Momente auf der anderen Seite? Oder gibt es da einen Moment?
Ich überlege gerade, ob es einen Moment gibt, weil mir fallen gerade mehrere ein. Ich kann jedenfalls mal einen nennen und so. Das war, wo wir das erste Mal eine Farbveränderung gesehen haben beim Prototypen. Das heißt, wo uns der Gregor, unser Chemiker, eben angerufen hat. Ja, es hat funktioniert. Schaut mal, Foto geschickt. Und ja. Endlich. Also das war ein wunderbarer, euphorischer Moment. Und das Witzige ist ja, unser Chemiker hat damals oder ist immer noch eben in München stationiert. Und wir sind dann mitten in der Nacht von Wien, ich glaube um 19 Uhr oder sowas sind wir losgefahren. Und dann war freie Fahrt, waren wir um 23 Uhr, 0 Uhr in München bei ihm. Und dann waren wir halt in so einem kleinen Labor, oder wo er halt eben gearbeitet hat. Und haben das alles live gesehen und haben wir Fotos gemacht und so weiter. Also das war schon ein sehr, sehr schöner Moment.
War das auch für dich dann so ein bisschen dieser Gründungsmoment, dieses Idee funktioniert?
Also das war... gibt von Facebook Aufnahmen, wie sie angefangen hatten. Ich glaube, das ist von 2009 gewesen oder sowas. Wie sie eben alle in ihrem Zimmer waren und da eben dieses Startup-Feeling war. Und ja, das war der erste Moment, weil es eben auch so ein kleines Zimmer war, alles vollgeräumt war. Aber da das der erste Prototyp, der funktioniert hat, gelegen ist und wir haben Fotos mit so einer alten Polaroid-Kamera gemacht und so weiter. Also ja, das war, würde ich sagen, der erste große Gründermoment, an den ich mich erinnern kann, ja.
Sehr schön. Von dem Moment war ja dann wahrscheinlich sehr viel Arbeit, wie es dann weitergegangen ist und heute natürlich auch noch. Das eine ist ja, glaube ich, diese Idee zu entwerfen, dass es mal funktioniert, aber dann muss es natürlich auch unter die Menschen kommen, es muss das Produkt jemand nutzen. Und was mich da einfach total interessiert, wie schwer war es dann auch, dass Menschen es auch wirklich tatsächlich verwendet haben, ja? Dass dann wirklich, ich sage mal, in einem Lokal, dass dann jemand rausgegeben hat, einen Tropfen draufgegeben hat und sagt, hey geil, ich finde es super, dass es das gibt.
Der große Vorteil, den wir hatten, ist, wir haben schon bevor wir gelauncht haben, keine Gelegenheit verpasst, um mit Leuten zu sprechen über das Produkt. Und ob sie es verwenden würden, wie sie es verwenden würden, was man besser machen könnte und so weiter. Und haben dadurch den Test schon auf eine Art entwickeln können, wo wir uns relativ sicher waren, dass das ist, was die Leute so nutzen würden. Also, dass wir zum Beispiel kein Armband nehmen oder dass wir keine einfache Visitenkarte nehmen oder dass wir keinen Schlüsselanhänger nehmen, sondern dass wir eben eine Klappkarte haben, die du immer dabei haben kannst, an die du nicht denken musst, weil sie eben in der Geldbörse ist und so weiter. Und deswegen, wenn du dann fort bist, kannst du es einfach rausnehmen, machen, zumachen, fertig. Und dadurch hatten wir schon einen Vorteil am Anfang, eben als wir gelauncht haben. Aber wir sind natürlich immer noch dabei, mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir bespielen unsere Social-Media-Kanäle, wo wir den Leuten zeigen, wie es funktioniert. Aber wir sind natürlich noch lange nicht am Ziel. Das heißt, wir haben immer noch vor, da so gut wie jedem zu vermitteln, wer wir sind, was wir machen und wie es funktioniert und warum es sehr viel Sinn macht, das einfach zu verwenden, wenn man sich eben unsicher ist.
Ist da eure Zielgruppe oder sagen wir so, die das Produkt verwenden, klar, die Menschen, die hier natürlich unterwegs sind, Getränke konsumieren, aber wie sehr richtet ihr dann eigentlich auch eure Ansprache an die Eltern zum Beispiel, zu sagen, schaut, mit unserem Produkt können eure Kinder geschützt werden?
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil wir haben nämlich so gut wie zwei Arten von Zielgruppen. Erste Zielgruppe sind die, die es verwenden. Die fortgehen, die sich in einer unsichereren Umgebung eben aufhalten. Und die zweite Zielgruppe sind die es kaufen, die es zahlen. Und da haben wir Eltern und wir haben Unternehmen, die damit eben Employer Branding, CSR-Kampagnen machen und ähnliche. Das heißt, wir müssen auf der einen Schiene eben den jüngeren Leuten zeigen, wie es funktioniert. Und auf der anderen Seite den Eltern zeigen, wir sind da und damit eben schauen, dass es gekauft wird. Weil, was wir zwar am Anfang, nachdem wir eben mit so vielen Leuten geredet haben, gedacht hatten, dass auch junge Leute voll das kaufen werden und so weiter, ist bis jetzt weniger. Das heißt, jedes junge Mädel, mit dem wir reden, ja super und würde ich verwenden und so weiter, aber zahlen ist momentan noch bisschen schwieriger. Das sind eher die Eltern, die das kaufen.
Jetzt denken sich vielleicht viele, gerade wenn sie das hören, was kostet das Produkt eigentlich? Was zahlt man dafür? Frage ich dich jetzt gleich und vielleicht auch gleich die Zusatzfrage dazu, wie schwer oder leicht war es für euch auch diesen Preis zu finden am Ende des Tages?
Den Preis gefunden haben wir eben dadurch, dass wir mehrere hundert Leute befragt haben, was sie bereit wären zu zahlen. Was man nie abschätzen kann, ist, wie hoch der Unterschied ist zwischen dem, was angegeben wird, ja, das bin ich bereit zu zahlen, und wo dann wirklich das Geld auf den Tisch gelegt wird. Weil wenn jemand sagt, er zahlt 5 Euro, er zahlt 10 Euro, dann ist das immer noch nicht genau das, was er dann wirklich auf den Tisch legt. Das heißt, wir konnten es nur erahnen im Vorhinein, aber haben halt so dann den Preis gefunden. Und auf der anderen Seite mussten wir natürlich einen Preis finden, der einerseits erschwinglich genug ist, dass das für die Masse auch attainable ist. Und auf der anderen Seite müssen wir auch die Produktionskosten decken, natürlich, um weitermachen zu können. Das heißt, preislich befinden wir uns hier bei der 6-Testfeldkarte bei 6 Euro. Also das ist, war uns wichtig, 1 Euro pro Test sozusagen. Und an den Endkonsumenten vertreiben wir es noch nur über unseren Online-Shop. Und nachdem wir aber nicht eine einzelne Karte eben anbieten können, gibt es im Fünferpack für 30 Euro sozusagen, 30 Tests, 30 Euro. Aber wir sind gerade dabei, weil eben uns einige Apotheken angefragt haben, aufgrund Gott sei Dank der medialen Aufmerksamkeit, die wir in den letzten Monaten genießen durften, dass die Apotheken selbst das anbieten wollen. Und da starten wir jetzt in 3 Wochen unsere erste Phase mit den ersten Apotheken.
Sehr cool, da wünsche ich euch viel, viel Erfolg natürlich. Johannes, ihr seid ja, was finde ich total inspirierend ist, ein Vorreiter auf dem Gebiet. Ihr kümmert euch darum, dass das einfach alles sicherer wird. Ja? Geht die extra Meile? Hast du aber trotzdem manchmal Angst, wenn du diese Vorarbeit geleistet hast und jetzt man das Gefühl hat, das ist jetzt angekommen in der Gesellschaft, es wird immer mehr genutzt, dass dann mal irgendjemand großer daherkommt, Pharmakonzern und Co. und sagt, so, jetzt funktioniert's, jetzt fahren wir damit auch am Markt einfach rein. Hast du dieses?
Also, normalerweise mache ich mir über solche Sachen erst Gedanken, wenn es kurz davor ist. Das heißt, ich kümmere mich nicht jetzt schon um Probleme, die erst in der Zukunft entstehen werden. Weil sobald wir so weit sind und sobald wir die Millionen Umsätze machen, haben wir auch sicherlich die Ressourcen, um solche Probleme dann zu tackeln. Aber das ist ein ganz besonders wichtiger Punkt. Wie schaffen wir es, dass ein großer Unternehmer mit Milliardenbudget da nicht drüber fährt? Wir haben Patente angemeldet und damit sozusagen Gott sei Dank einen gewissen Schutz. Das ist jetzt nicht, dass irgendwer sofort nachmachen kann.
Ich habe jetzt noch zwei abschließende Fragen an dich. Das eine ist, wir haben vorher darüber gesprochen, du bist sehr jung. Wo siehst du dich in 10 Jahren, wenn du dann über 30 bist?
Daran denke ich gar nicht. Also ich könnte es dir nicht sagen. Beim besten Willen könnte ich es dir nicht sagen. Ich konzentriere mich jetzt mal auf die nächsten 2 Jahre. Und was dann passiert, das wird sich ergeben.
Aber das Unternehmergehen hast du ein bisschen in dir drinnen, glaube ich, oder? Diese Selbstständigkeit, das ist dein Ding.
100%. Und der Punkt ist, ich habe gelernt, dass Businesspläne sehr, sehr wenig bringen, außer du willst ein VC, Venture Capital, Private Equity, außer du willst Geld bekommen von irgendwem oder von der Förderung. Und daher auch für mein Leben, ich weiß genau, in einem Jahr oder in 2 Jahren werden die Dinge wieder so anders ausschauen. Das heißt, wo ich in 10 Jahren genau bin, darüber mache ich mir keine Gedanken.
Ja, Johannes, jetzt abschließend, wenn ein Mensch vor der Gründung steht oder vielleicht gründen möchte oder vielleicht noch so diesen letzten Schubser braucht, bevor er dann wirklich, ich sage mal, vom 3-Meter-Brett dann ins Wasser runterspringt, was würdest du denn diesen Menschen raten? Oder einen Tipp, den du ihnen vielleicht mitgeben kannst?
Wenn man kurz davor steht, dann wird man ja vermutlich schon mal sehr, sehr viel Zeit und Aufwand in sein Projekt gesteckt haben, egal was es jetzt ist. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Die meisten Leute, so auch ich bereue hauptsächlich nur Dinge, die ich nicht gemacht habe, die ich nicht ausprobiert habe, wo ich im Nachhinein denke, das hättest du probieren können. Ich ärgere mich wenig über Dinge, die ich gemacht habe oder die ich falsch gemacht habe. Und es gibt ja auch die ganzen Geschichten, was bereuen Leute im Sterbebett, all die Dinge, die sie nicht gemacht haben. Und insbesondere, wenn das Schlimmste, was passieren kann, eine Sache ist, die man verkraften kann, dann soll man es unbedingt machen. Einfach versuchen. Weil sonst denkst du den 2 Jahren, hätte ich nur. Und dann ärgerst du dich über dich selber und das sind Dinge, über die du sehr, sehr schwer dann hinwegkommst. Wenn du sagst, wenn dein Kindern dann zum Beispiel erzählt, ich hätte gekonnt, aber ich habe nicht gemacht.
So soll es nicht sein. Dementsprechend einfach machen. Ja. So schließt sich jetzt der Kreis. Ich sage danke, dass du bei uns warst und vor allem für diese spannenden Einblicke. Vielen Dank. Ja.